Einen wunderschönen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zur dritten Staffel am Bildungsbuffet. Und ich freue mich sehr, dass wir wieder zurück sind mit einer neuen Staffel, wieder im zweiten Jahr des Vollzeitlehramtsstudiums. Und ich bin natürlich nicht alleine, denn auf der einen Seite bin immer ich, Dominik, und auf der anderen Seite, wie ihr schon aus dem Ende der letzten Staffel wisst, haben wir jemand Neues am Podcast. Hallo Vanessa.
Hallo Dominik.
Schön, dass du dabei bist. Viele kenne ich schon aus einzelnen Folgen auch, die wir gemacht haben, und auch aus Folgen, wo ich mit Pia zusammen euch gefragt habe zum Referendariat. Insofern bist du eine sehr bekannte Stimme hier, und vielleicht magst du dich trotzdem nochmal vorstellen, was eigentlich genau dein Schultyp ist, was du für Fächer reinbringst, was du in den Podcast mit reinbringst und worauf sich die Leute jetzt in den künftigen Folgen freuen dürfen.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch, dabei zu sein. Genau, ich habe mich gefreut, als du gefragt hast, ob ich jetzt die Nachfolgerin von Pia sein möchte. Und genau, Pia, du und ich, wir kennen uns ja seit des Referendariats, was wir gemeinsam bestritten haben,
durchlebt. Auf der Suche nach dem richtigen Wort, durchlebt, ja. Überlebt, gemeistert.
Genau, und jetzt, genau wie du, habe ich dann nach dem Referendariat direkt angefangen, als Vollzeitlehrerin zu arbeiten. Ich bin auch an einer ISS, also einer integrierten Sekundarschule von 7 bis 13 und unterrichte Deutsch und Politik, und damit ist ja dann in Berlin auch immer noch Geschichte impliziert, und bin jetzt auch Klassenleitung einer Klasse.
Also du bringst auch eine Reihe von Funktionsstellen, beziehungsweise Funktionsstellen ist hier nicht der richtige Begriff, aber von Zusatzaufgaben mit in den Podcast. Also nicht nur deine Klassenleitung, sondern die Referendarbetreuung auch. Du bist PR-Beauftragte eurer Schule.
Ja, unsere
also
Schule.
Also ist ja auch nochmal was ganz Neues.
Genau, also PR hört sich so hochtrabend an, aber wir haben halt ein bisschen so einen Raum dafür, dass wir an der Website arbeiten, unser Instagram-Profil machen und auch vielleicht uns auch noch vernetzen innerhalb des Kiezes, innerhalb der Region, und dafür bin ich unter anderem mit anderen Kolleginnen noch zuständig, genau.
Ich glaube, das wird auch nochmal eine interessante Folge, über so Außenwirkung von Schule zu sprechen und warum man sich eigentlich überhaupt mit sowas auseinandersetzt.
Oh ja.
Weil früher gab es entweder keine Homepage oder einen Flyer oder gar nichts. Und jetzt sind wir in einer Zeit, in der das doch eine neue Rolle spielt.
Ja, auf jeden Fall ist das spannend. Vor allen Dingen, glaube ich, ist auch der Faktor Instagram, TikTok und so ganz wichtig, oder Rezensionen auf Google, die dann manchmal nicht unbedingt immer ganz die Wahrheit abzeigen.
Ach komm, nein. Hör auf, und Bewertungen, die nicht die Wahrheit so abbilden, nein.
War nie da, ein Stern.
Gefiel mir richtig gut, zwei Sterne.
Ja, genau. Bin nur vorbeigefahren oder gehört meiner Tante.
Genau.
Ja, sowas auch, aber unsere Schule gehört nicht irgendeiner Tante, noch nicht, wer weiß. Aber klar, das können wir auch mal zum Thema gerne machen.
Auf jeden Fall wird es wieder viele neue Folgen geben, wir sind auch schon in Gesprächen wieder mit neuen Gästen für den Podcast, und ich bin sehr gespannt auf eine neue dritte Staffel zusammen. Und in der heutigen Staffel, zeitgemäß, die so zum Ende April rauskommt, haben wir ein Thema auf dem Tisch, was auch einerseits für mich sehr aktuell ist, denn ich hatte gerade zwei Wochen eine Fortbildung zu einem Thema, und in den vergangenen Folgen hat man ja auch schon von deiner Funktion in der Betreuung von Referendarinnen gehört. Und ähnlich ist es bei mir, denn ich habe die Mentoring-Qualifikation gemacht als Fortbildung, also die Betreuung von Praxissemestlern. Das sind hier in Berlin die praktisch während des Masters ein halbes Jahr in der Schule verbringen. Und anders als die Referendarinnen natürlich, die dann wirklich schon beruflich voll einsteigen und praktisch dann auch viel Unterricht auf eigene Faust machen und eigentlich sozusagen in den letzten Zügen des gesamten Lehramtsstudiums sind. So, und wir haben uns überlegt, dieses Thema zu machen, denn es ist ja bekanntlich die Zeit Mai, Juni, in der auch die ReferendarInnen ihren Abschluss machen. Die Praxissemestler haben ihre Zeit hinter sich, denn die sind bei uns immer während des Wintersemesters in der Schule. Und dementsprechend auch hier vielleicht nochmal ein interessantes Thema, denn wie es immer so ist, das Referendariat endet für einige und im nächsten beginnt es wieder für andere. Und genauso ist es für die Praxissemestler, die nämlich jetzt gerade ihre Vorbereitungsseminare haben und im nächsten Jahr dann wieder an die Schulen kommen werden. Haben wir uns ein bisschen überlegt, mal darauf einzugehen, denn bei unseren beiden Jobs sind ja irgendwie schon immer im Austausch mit Referendarinnen, aber auch mit dem Praxissemester und jetzt mit meiner Fortbildung so Themen aufgeploppt, wo wir gemerkt haben, die ganze Kooperation zwischen Universität und Schule, Erwartungen von Universität und Schule sind immer noch nicht ganz kongruent. Einfach mit dem Alltag von beiden, denn häufig fehlt uns Lehrkräften, vielleicht nicht jetzt uns, die noch relativ frisch dabei sind, aber Lehrkräften, die schon länger im Job sind, auch der Einblick, wie das Studium aktuell aussieht und was die Erwartungen sind, und umgekehrt Gibt es auch selten Leute an der Uni, die richtig im Lehramtsberuf waren und dementsprechend auch einen Einblick haben, wie eigentlich so dieser Schulalltag so läuft, und vieles ist dann so Austausch zwischen so Schnittstellen, ne? Aber genau das soll heute mal so ein bisschen Thema sein, einerseits darüber zu sprechen, was erwarten die beiden Seiten eigentlich, was können wir leisten an die jetzt an der Schule sind, und was können wir aber auch als Tipps mitgeben, so, denn ich kann sagen von meiner Seite, dass es immer Kolleginnen gibt, super Kolleginnen, die aber trotzdem sagen, dass es mittlerweile einige so No-Gos gibt, die sich irgendwie unter Studierenden teilweise auch so ein bisschen zeigen, über die man vielleicht nochmal sprechen muss.
Ah ja, das ist spannend. Und wenn du jetzt sagst, du hast diese Fortbildung gemacht, von wem wurdest du fortgebildet?
Interessanterweise von einem Fachseminarleiter aus dem Bereich Gesellschaftswissenschaften, der praktisch abgestellt ist noch zusätzlich an der Uni, und dementsprechend finde ich genau das eigentlich verkörpert, was wir brauchen, nämlich jemand, der aus dem Schulalltag kommt, ReferendarInnen betreut, Praxissemestler betreut und gleichzeitig sozusagen mit der Uni im Austausch ist darüber, was eigentlich die Uni erwartet und was wir Lehrkräfte leisten können.
Okay, weil das wäre ja sonst auch genau das, was du angesprochen hast, dass es wieder jemand gewesen sein könnte, der eigentlich auch schon lange nicht mehr in der Schule oder nicht die Universitätsseite hat. Erinnerst du dich denn noch an dein eigenes Praxissemester?
Ja, sehr gut tatsächlich. Ich hatte ja das Privileg, an der Schule bleiben zu dürfen, an der ich mein Praxissemester gemacht habe. Das Schöne daran war natürlich, dass man dann auch die Leute schon gut kannte, als man da hingekommen ist. Das Praxissemester selbst, finde ich, war aber eine sehr aufregende Zeit. Also ich kann mich noch erinnern, wie das hier läuft. Das ist ja praktisch so ein bunter Lostopf von Schulen. Also Schulen geben an, was für einen Bedarf sie haben, was sie sich vorstellen könnten, Leute zu betreuen, welche Kombination. Und die landen dann alle in einem Topf. Und die Studierenden entsprechend werden dann auf diesen Lostopf losgelassen. Und wir im Sportbereich damals haben uns noch so ein bisschen koordiniert. So nach dem Motto, wer ist lokal irgendwie in der Nähe der Schule, dass es jetzt nicht so ein weiter Weg ist. Wer kennt vielleicht auch schon die Schule? Und ich, weißt du, so wieder volle Nerd-Action, so richtig so ein Raster gemacht, so von wegen, okay, wie weit ist der Anfahrtsweg? Was kann ich mir zumuten? So zwischen 30 und 45 Minuten ist voll im Rahmen, ist okay. Wie sieht die Website aus? Gibt es irgendwie Hinweise darauf, dass sie mein Profil auch ein bisschen verkörpern? Was ist das für ein Schultyp? Ich wollte nämlich zum Beispiel auf keinen Fall ein reines Gymnasium wieder haben, wo ich schon mein Berufsfeld erschließendes Praktikum im Bachelor gemacht habe, sondern ich wollte mal einen anderen Schultyp kennenlernen. Ich bin da halt voll vorbereitet reingegangen in dieses Praxissemester, war aber super nervös, weil es einfach für mich eine ganz neue Erfahrung in einem ganz neuen Bezirk war. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast. Du hast das Praxissemester auch in Berlin gemacht oder
Ja, auch
woanders?
an der Schule, an der ich dann mein Referendariat gemacht habe. Ich hatte eigentlich nur ein Auswahlkriterium und das war der
Ja,
Anfahrtsweg.
den hatten viele.
Und
Logischerweise, ja.
oder das war tatsächlich damals schon ein sehr prägnantes Thema. Also oder das war mir schon wichtig. Dann habe ich tatsächlich auch noch darauf geachtet, ob auch Politikunterricht stattfindet, weil bei manchen habe ich irgendwie immer nur Geschichte gesehen. Das war dann, glaube ich, manchmal als Gebi zusammengefasst, was da nicht so ganz klar gewesen ist. Und das andere war, dass ich dann auch noch darauf geachtet habe, dass ich das halt eine Oberstufe hat, weil ich halt auch nicht, ich habe halt auch vornehmlich nach Sekundarschulen geschaut, mit Oberstufe. Und dann bin ich in einer Schule gelandet, die keine Oberstufe hatte.
Sehr gut und geblieben.
Ja, das hat irgendwie dann nicht so gut funktioniert. Schlussendlich war ich da aber ganz gut betreut und das hat ja auch dazu geführt, dass ich dann auch mein Referendariat da gerne gemacht habe, mit Oberstufe an einer anderen Schule dann. Genau, aber da habe ich mich auch schon gefragt, dieses Mentoring eigentlich, also hat jeder Praxissemester Studierende eine Mentorin, einen Mentor zugeteilt oder ist das eigentlich nur ein Luxus, wenn das eine Schule leisten kann?
Da gehen wir voll rein in diese Problematik, ne? Denn ich sag mal, wie ich es jetzt wieder gelernt habe in der Fortbildung, wie es eigentlich sein soll, was ja auch irgendwie logisch ist. Es ist schon das Konzept, und das ist natürlich, das kann jetzt jeder, in welchem Bundesland er auch immer ist, anders sein, aber das Konzept hier ist, dass man eigentlich von der Uni einen Studierenden oder eine Studierende praktisch an die Schule geschickt kommt, und dieser kommt mit einem Paket von einer Abminderungsstunde für die Person, die ihn betreut oder sie betreut. Ne? Und das ist dementsprechend so, dass eigentlich jede Schule dann jemanden abstellen kann, der diese Stunde dann wahrnimmt und dafür eben diese Betreuung übernimmt. Faktisch, und jetzt sind wir beim Reality wieder so ein bisschen, ne, in der Schule ist natürlich so, dass es eigentlich nicht funktioniert, denn die meisten Schulen bei uns in Berlin haben gar nicht die volle Auslastung, und da ist das Thema Abminderung schon groß genug als Problem. Und dementsprechend geht das nicht immer so ganz. Die Idee ist aber schon, dass du eigentlich einen festen Mentor und Mentorin hast. Und bei mir war das zumindest so, dass ich in beiden Fächern jemandem zugeteilt bekommen habe. Allerdings war es im Sport doch am Ende relativ locker, weil ich auch natürlich ein bisschen nach den Lerngruppen gegangen bin und dann eher von der Person mitbetreut wurde, die dann auch diese Lerngruppe hatte. Und umgekehrt war es in Geschichte so zum Beispiel, dass ich mich da auch dann einfach meiner Mentorin angeschlossen habe und deren Klasse da auch ein bisschen enger war. Allerdings auch bis heute nicht so richtig sicher bin, wie viel Vorerfahrung sie so mit dieser Betreuung hatte, weil es schon was deutlich anderes wiederum war, als was dann später im Fachseminar eine Rolle gespielt hat.
Ja, ich habe das jetzt auch erlebt. Also als ich im Praxissemester war, hatte ich eine Mentorin, der ich zugeteilt war, und dass sich dann auch so ergeben hat, dass wir ungefähr die gleiche Fächerkombination hatten und somit auch viel zusammen unterrichtet haben. Und jetzt an meiner jetzigen Schule hatte ich auch gerade eine Praxissemesterstudierende. Eigentlich ist es bei uns nämlich so, dass es die Fachleitungen die Studierenden betreuen sollen, weil das sozusagen in ihrer Funktion mit drin steckt, und weil nämlich, also wahrscheinlich auch mit der Idee, dass man halt nicht noch mehr Abminderungsstunden vergeben kann. Schlussendlich war die Studierende aber ganz viel bei mir, weil wir auch die gleiche Fächerkombination hatten, uns gut verstanden haben und irgendwie sie da dann auch die Chance hatte, viel zu unterrichten. Genau, aber ich dafür jetzt keine Abminderungsstunde hatte. Ich hatte jetzt auch nicht super viel Aufwand mit ihr, weil sie irgendwie total blickig war. Aber dennoch ist es natürlich, also das ist, glaube ich, wie die Realität ist. Die Studierenden suchen sich eigentlich am Ende die Klassen aus oder die Lerngruppen, und die Fachlehrkräfte sind dann die dann zufällig in diese Betreuung mit reinrutschen, ohne großartig da geschult zu sein oder halt etwas für die Mehrarbeit ja irgendwie in Return zu haben, was ja die meisten auch gerne machen. Aber ich glaube, dieser Punkt der Schulung ist eigentlich ganz interessant, weil wenn du sagst, dass du eine Kollegin begleitet hattest in deinem Praxissemester und dann später im Fachseminar gemerkt hast, ah, da sind eigentlich andere Dinge, die zu vermitteln sind oder so. Das sind ja die ersten richtigen Lehrerfahrungen, die diese Studierenden machen. Und sowas
Absolut,
merkt man
genau.
sich ja dann auch. Also das ist
Ja,
ja auch.
richtig, ja. Und das ist jetzt auch gar nicht irgendwie in irgendeiner Form abwertend gemeint, aber es zeigt einfach nochmal, wie wichtig das ist, dass man eben auch als betreuende Person irgendwie darauf vorbereitet ist, was eigentlich dann die Studierenden erwartet, was man von denen erwartet und was wir von denen erwarten können. Na, und das war, glaube ich, also das vielleicht mal so als Basis für das Thema heute, weil diese Betreuung ist ja eigentlich die größte Komponente. Ne? Also das Unterrichten ist natürlich das, wo wir dann drauf Feedback geben, aber die Knackpunkte sind eigentlich diese Vorbesprechungen, wie man miteinander spricht, wie man das vorbereitet, wie viel Einfluss wir auf diese Vorbereitung auch von denen dann für den Unterricht nehmen, woraufhin wir das evaluieren. Und so weiter. Ne, denn es waren natürlich viele große Themen darüber, auch zum Beispiel, wie viel können wir von dem Unterricht erwarten? Worauf sollten wir uns fokussieren? Weil es eben ihre ersten Lehrerfahrungen sind. Und der Witz halt ist, natürlich haben die meisten vielleicht, wenn sie Glück haben, Eltern zu Hause, die aus dem Lehramt sind. Vielleicht haben sie auch schon durch ihr Praktikum oder weil sie schon parallel arbeiten, Schulerfahrung mitgebracht. Aber nichtsdestotrotz ist für die meisten im Praxissemester der erste Kontakt mit dieser Mentor eigentlich der erste Kontakt mit einer Lehrkraft, der Arbeitsweise und so weiter. Für uns sind das so die ersten Anhaltspunkte, wie eigentlich Unterricht und Schule funktionieren kann, wenn wir dann diesen Mentor, diese Mentoren kennenlernen. Und dann kriegen wir so eine erste Richtlinie. Aha, das ist so ein Stil, das ist so ein Stil. Ne? Und dann ist auch wieder die Frage, und das hast du ja voll richtig gesagt, das ist eigentlich auch der erste Moment, wo sich nochmal deutlich entscheidet, ist das mein Job? Oder nicht. Weiß nicht, ich bin nach der Fortbildung nach wie vor unsicher, wie hoch ich meinen Impact auf das einschätzen soll, aber ich glaube schon, dass wir einen großen Einfluss darauf haben, wie hoch die Motivation für das weitere Arbeiten in diesem Job ist, je nachdem, wie wir betreuen und was wir denen mitgeben. Es hängt natürlich auch an so Faktoren wie welchen Charakter bringen die mit, ne? Und können die das abfedern, aber ich fand es super spannend, einfach mal zu lernen, wie man eigentlich beraten sollte.
Ach so,
Und das kann sich
ja.
auch nochmal so ein bisschen unterscheiden, so zwischen deinen Referendarinnen, die du betreust, und Praxissemestern, weil die Erwartungen natürlich andere sind. Aber vielleicht wollen wir da mal reingehen. Also, was so der
Klar.
Input war quasi, den ich da hatte. Weil es natürlich schon darum ging, eigentlich ging es vorrangig in dieser Fortbildung um Kommunikation. Man hätte ja meinen können, es geht eigentlich viel so um dieses, was erwartet die, was sollen die machen, wie soll der Unterricht von denen aussehen, was lernen die gerade in der Uni, Pustekuchen. Das war so vorrangig Kommunikation. Einfach, wie reden wir miteinander und worüber reden wir miteinander. Und es war sehr witzig, dass alle reflektieren sollten, wie sie das Praxissemester empfunden haben und worüber sie sozusagen mit einem Praxissemester reflektieren würden. Und bei ganz vielen war das so erstmal so eine persönliche Beziehungsebene, weil es halt erstmal voll darum ging, in dieser Kommunikation auch mal Vertrauen zueinander aufzubauen. Nicht so als zu kommen so, hey, ich bin jetzt hier die Lehrkraft, ich bin hier 10 Jahre im Business und du kleine Studierende, ich zeig dir, wie es geht. So,
Also
nee, genau
quasi
so halt nicht.
Vertrauen zwischen der Studierenden und der Mentorperson.
Genau. Ne, also, weil man muss, darf echt nicht unterschätzen, diese Beziehungsebene, wofür wir ja oft oder worüber wir oft in der Schule sprechen, findet ja auch da statt. Und ob ich dir zum Beispiel sagen kann, was zu deinem Unterricht oder nicht, hängt ja auch dann von der Art ab, wie wir miteinander reden können. Kommt da eine studierende Person, die sagt, ey, komm, ich will mich jetzt hier einfach ausprobieren, ich würde auf deine Beratung sehr gerne verzichten, Dankeschön. Oder kommt da eine studierende Person, die sagt, ah, ich weiß nicht, und wie würden Sie es denn machen? Wie würdest du es machen? Und ne, das sind so ganz verschiedene Extreme. Zum einen jemand, der deine Hilfe gar nicht will, und zum anderen jemand, der die ganz krass einfordert und dazwischen liegt eine Menge. Und das war sehr interessant. Also was man von den Studierenden bei uns hier in Berlin halt fordert, ist natürlich ein relativ hoher Anteil mittlerweile, finde ich, an eigenem Unterricht. Ne, der kann angebahnt werden durch so Einstiege im Unterricht, die man mal macht oder Ausklänge, die man macht, kleine Phasen, die man betreut und dann langsam dahin kommt. Aber ich sag mal, so im Durchschnitt wird so pro Fach so eine kleinere Unterrichtsreihe eigentlich von denen verlangt, um die Stunden zu schaffen, die sie machen sollen.
Ja, das fand ich auch
Und
jetzt, als die letzten Studierenden da waren, auch echt krass. Das war auch mehr, als wir gemacht haben, meine ich, ne? Das
für
war,
mein Gefühl
ja.
auch, allerdings ist es hier von Fach zu Fach auch
Und
unterschiedlich.
auch Uni, ne? Uni-abhängig.
Und Uni
Ja.
wieder. Genau, ja, da kann ich wieder nur für eine Uni sprechen, ne, nicht für die anderen, aber
Ja.
genau, das ist halt das Ding. Und der Witz ist halt, sie kommen mit wenig. Sie bereiten natürlich in ihren Vorbereitungsseminaren so ein bisschen was vor, aber ne, da sind wir wieder in der Schule, du kommst da an und weißt gar nicht, wo sind die gerade im Stoff, was ist für eine Lerngruppe und so weiter. Und dann ist halt eben die Frage, okay, sie kommen mit wenig, aber es wird von uns als Betreuenden im Praxissemester zumindest erwartet, eigentlich möglichst wenig Einfluss auf sie auszuüben.
Also wenig mal wenig, gleich wenig.
Ja, wenig mal wenig, gleich wenig, ja. Ne? Und es macht ja total Sinn, ne? Denn sie sollen ja auch ausprobieren. Ich finde das, also diese Kreativitätsförderung finde ich ja super wichtig, ne? Und nicht so dieses so in Schubladen so gerade ausdenken nur. Aber es ist natürlich schon so, wenn du halt nicht so viel hast, dann ist es super schwer, finde ich, da immer, bist du eigentlich überfordert. Wir kennen es ja aus dem Referendariat, hatten wir auch schon öfter gehabt, das Thema. Sollst eine Unterrichtsreihe machen? Ultra viel erstmal. Wo fängst du an? Ne? Was muss ich beachten? Und so weiter. So, und jetzt kommen die mit wenig und es hieß dann in der Kommunikation, wir sollen sehr non-direktiv sein. Also wir können aktiv zuhören, wir können selbstreflektierende Fragen stellen, die dann halt dazu. Du sagst, oh Gott, es macht natürlich, ne, es ergibt irgendwo Sinn. Natürlich eben, um nicht diese Lehrkraft zu sein, die sagt, so würde ich das nicht machen. Mach mal das, mach mal das, mach mal das. Action. Aber, und jetzt kommt wieder das nächste Paradoxon, wir sollen natürlich auch verhindern, dass es einen derben Crash gibt.
Ja.
Weil wir wollen natürlich auch weiterhin dafür sorgen, dass sie positive Erfahrungen sammeln und da gut rauskommen. Und das ist, finde ich, ein krasser Balanceakt, den ich total nachvollziehen kann, aber der nochmal zeigt, finde ich, wie anspruchsvoll so eine Beratung sein kann. Und ich weiß nicht, wie du so deine Beratung bisher mit deinen, vor allen Dingen ReferendarInnen beschreibst, wie ihr so, auf welcher Ebene ihr so kommuniziert, aber so, das würde mich mal interessieren.
Ja, was ich da noch kurz anschließend, die Perspektive, die ja auch noch wichtig ist, ist, am Ende unterrichten sie ja halt aber auch SchülerInnen, die ja nicht auf Standby sind. Also du musst ja dann
Genau.
trotzdem irgendwie dein Lehrangebot schaffen, worauf dann auch die Schüler aufbauen können und gegebenenfalls, also zum Beispiel, ich weiß nicht, also ja, in der Oberstufe sind sie ja auch und ich hatte jetzt auch meine, die halt auch in der Oberstufe unterrichtet hat. Und dementsprechend muss ja auch die Qualität einfach stimmen. Also muss in
Ja,
jedem
die werden aufs
Unterricht die
Abitur
Qualität stimmen,
vorbereitet,
ne?
ne? Genau,
Aber es
ja.
ist halt bei so einem kurzen Semester wie in der Oberstufe nochmal eine andere Prägnanz, würde ich sagen, oder Wichtigkeit dahinter. Ja, generell, was du gerade sagst, ist, ich finde das halt auch so spannend, dass man jetzt irgendwie nach diesem einen Jahr, dass man überhaupt erst in dem Beruf ist, und ich habe ja sofort eigentlich auch mit diesem Mentoring der ReferendarInnen angefangen, auf einmal in dieser Rolle steckt. Weil das, was du gerade alles beschrieben hast, das manchmal sitze ich da auch und denke mir, okay, irgendwie kann ich mir das gerade selber nicht glauben, dass ich jetzt jemandem was erklären soll. Also,
Ja, genau.
weil ich ja selber noch in so einem Lernprozess bin, der ja nach dem Referendariat überhaupt nicht abgeschlossen ist und auch nicht abgeschlossen sein sollte. Und mir dann das manchmal, komme ich mir selber ganz komisch vor, was zu sagen, aber dann auch wiederum denke ich mir so, okay,
Also.
diese Person braucht mich ja jetzt mit einem Feedback oder mit einer Kritik oder so, ne? Und ich habe ja einen Referendar, den ich betreue, also als Mentorin. Und wir haben halt direkt zusammen gestartet zu unterrichten. Und ich glaube, dadurch war das relativ schnell, dass wir auf eine gute Ebene gekommen sind und irgendwie uns auch einfach gut verstehen. Er hat meinen Unterricht gesehen, hat darin, glaube ich, Dinge gesehen, die er gut fand. Und deswegen konnten wir direkt eigentlich immer auf einer freundschaftlichen Art und Weise, aber dennoch so in diesen Rollen auch ein bisschen bleiben tatsächlich. Das war aber vielleicht auch ein Glücksgriff.
Ja, ihr habt dann sozusagen so ein bisschen euren Stil gefunden, miteinander zu kommunizieren,
Ja,
praktisch irgendwie.
total. Und also wir haben auch einen regelmäßigen Austausch. Anders habe ich das zum Beispiel gemerkt, bei manchen Doppelsteckungen, dass dann, wo ich jetzt gar nicht unbedingt verantwortlich war, aber ich war halt die fertige Lehrkraft, da dann hin und wieder auch zum Beispiel Hinweise gar nicht so richtig umgesetzt worden sind oder war, also oder ja.
Die du selber vorher gegeben hast, oder
Genau.
vor dem Unterricht oder während des
Ja,
Unterrichts,
oder so,
oder?
also eher nach dem Unterricht oder
Okay.
halt so, ne, oder manchmal auch vor dem Unterricht oder halt auch wenn es um so Reihenplanung oder sowas ging. Ja, das ist dann manchmal vielleicht auch der Fluch einer jungen weiblichen Lehrkraft, dass man dann manchmal auch dadurch so dann wahrgenommen wird.
Und hast du, also wenn du jetzt mal so rückblickend auf deine Kommunikation guckst,
Die ist
hast
immer
du,
sehr, sehr gut.
die ist immer, natürlich, was soll es auch anders sein? Top-Ausbildung. Nee, aber das war ja interessant, ne? Was man ja auch zu diesem Thema Kommunikation sagen muss, ist, es gibt natürlich Sachen, die klar und deutlich sind, Sachen, wo man aber auch in, sage ich mal, Konflikte kommt. Du hast es schon erwähnt, dieser Konflikt zwischen, was muss ich als Lehrkraft eigentlich mit dieser Lerngruppe leisten? Denn ich habe ja auch irgendwie ein berufliches Soll zu erfüllen. Und was kann praktisch dann noch aufgemacht werden für die Studierenden, ne? Und da muss man ja in der Kommunikation auch transparent sein und sagen, pass auf, das und das sind die Bedingungen hier an der Schule, das muss die Lerngruppe in irgendeiner Form abdecken. Also wenn du eine Reihe machst, müssen wir das irgendwie
Ja.
unterbringen. So, also das sind ja so Sachen, das ist okay. Aber wenn du so auf deine Kommunikation guckst, hast du dich da häufig auf so Sachen beschränkt, auf die sich die Leute dann fokussieren sollten? Oder hast du einfach sozusagen alle Fehler so ein bisschen und alle Themen aufgemacht und die selber raussuchen lassen, worum sie sich kümmern wollen?
Also, ich habe das so ein bisschen abgeguckt von den Reflexionsgesprächen, die ich während meines Referendariats hatte. Also,
Okay, das heißt.
dass man halt eigentlich erstmal, also entweder, wenn ich im Unterrichtsbesuch mit war, aber ich war gar nicht so oft in den Unterrichtsbesuchen, sondern eher halt im regulären Unterricht, dass wir dann immer halt einmal die Woche gesprochen haben. Und ich habe eigentlich immer erstmal meinen Refi sprechen lassen. Also was er gut fand und wo er halt irgendwie
Dart.
und wo er Entwicklungspotenzial sieht, nicht was schlecht
Okay.
war. Genau, und dann haben wir halt die Punkte, die so ein bisschen abgearbeitet. Und dann haben wir manchmal auch einfach wenn zum Beispiel, wenn er selber mit seiner Fachseminarsleitung gesprochen hat, dann haben wir darüber auch geredet. Also was hat die denn gesagt, was will sie sehen, wie können wir da hinkommen? Und ich habe halt dann ein, zwei Aspekte auch gehabt, die mir immer wieder aufgefallen sind und die habe ich dann auch zum Beispiel immer wieder angesprochen. Also Thema Differenzierung zum Beispiel oder sowas. Und darüber haben wir dann auch immer regelmäßig gesprochen. Aber erstmal halt eigentlich die Reflexion ausgehend von dem Referendar selber.
Aber da machst du, finde ich, instinktiv, also aus dem, was ich in der Fortbildung jetzt gelernt habe, schon vieles richtig, ne? Also es ist ja auch wahrscheinlich, wenn du sagst, aus deinen eigenen Erfahrungen dann entweder schon gleich positiv mitgekommen und das wäre ja auch wünschenswert. Je mehr Leute diese Fortbildung haben, desto mehr könnte sich das auch verbreiten, weil man dann eben positive Eindrücke in dieser Art von Beratung sammelt. Aber darum ging es halt auch in dieser Praxissemesterfortbildung. Also
Ah
es soll
ja.
natürlich erstmal um eine Reflexion ausgehend oder eine Beratung ausgehend von der Reflexion des Referendarin, der Referendarin gehen oder der Studierenden, damit man darauf aufbaut. Und gerade bei den Praxissemestern wurde nochmal der Fokus auch darauf gesetzt, dass man sich eigentlich auf eine, im schlimmsten Fall maximal zwei Kernsachen beschränken soll. Und das fand ich auch nochmal interessant, denn es ist mir schon irgendwie klar, auch so als jahrelange Arbeit als Trainer, dass es irgendwie überhaupt keinen Sinn macht, sich zu viele Baustellen zu suchen, ne?
Ja.
Weil dann einfach der Fokus dafür verschwindet und es gibt auch so Sachen, die sind so speziell, dass sie gar nicht in jeder Stunde irgendwie relevant sind, ne? Aber wenn du sagst, Zeitmanagement ist irgendwie dein Thema oder ich sag mal die Impulsgebung, damit der Unterricht vorangeht und auch so Diskussionsrunden vielleicht wie bei uns in Gesellschaftswissenschaften irgendwie belebt bleiben, dann wäre das ja, sag ich mal, ein bis zwei Themen, über die man sprechen kann, so. Und das war nochmal irgendwie total wichtig, auch im Hinblick auf diese Beratung, dass man eigentlich so da vermeiden soll, die zu überfordern. Ne? Also,
Ja.
weil das ist nochmal so Erwartung Uni, Erwartung von uns. Wir sind halt so voll im Schulalltag, wir haben so die Inhalte, wir wissen, das müssen wir machen, das muss geschafft werden. Und gleichzeitig ist da aber eine Person, die gerade ausgebildet werden möchte und soll und die aber eigene Baustellen hat, um die sich auch noch kümmern muss. Und das heißt, es kann immer mal sein, dass wir entweder der auszubildenden Person nicht gerecht werden, weil sie gerade einfach Inhalt macht, der jetzt nicht so zuträglich ist für die eigene Lehrerfahrung, oder wir haben SchülerInnen, die gerade nichts lernen, weil die auszubildende Person irgendwie Schwierigkeiten hat, das rüberzubringen. Ne? Und das ist halt das, was wir in diesen Beratungs- und Vorgesprächen irgendwie abfedern sollen, non-direktiv.
Mhm. Also,
das heißt also...
Ja, also das heißt... bevor die Studierenden in den Unterricht gehen.
Genau,
ihnen klar
so ist die
machen,
Idee, dass sie mit einem Plan kommen.
Ihr müsst
das,
den Kindern was beibringen.
Das könnte schwierig werden. Genau. Naja, und vor allen Dingen dieses so, sie sollen halt möglichst, also in Berlin ist jetzt zum Beispiel auch die Idee, dass sie in Tandems kommen, nicht mehr einzeln.
Ah.
Das ist aber neu und das funktioniert auch tatsächlich noch nicht so gut.
Okay,
aber ich habe auch schon gehört, dass bei Einzelnen klappt es wohl, bei Einzelnen nicht.
Große
das hängt natürlich wieder an der Masse zusammen. Genau. Und... Ne, aber die Idee ist ja schon, damit ein bisschen Entlastung zu schaffen, sowohl für die Studierenden, weil es für uns dann auch einfach eine Beratung für zwei Leute ist, als auch praktisch für die Schulen, weil dann eben nicht für jede einzelne Person jemand abgestellt werden muss.
Das muss ja auch dann die gleiche Fächerkombination sein. Und
genau,
und ne, alle
also
müssen
sich vorher finden.
Ja. Und die müssen dann auch auf ihrem Raster das Gleiche angegeben haben. Das ist
wenn sie nach mir kommen, ja. Auf jeden Fall.
Oder im gleichen Bezirk halt, ne, wohnen, damit genau, die Entfernung
das
nicht so
wäre
weit
dann,
ist.
Ja, und jetzt, ab hier wird es natürlich super unrealistisch. Ja. Aber es ist zumindest die Idee, ne? Und sie sollen halt mit einem Plan kommen und aufbauend auf diesem Plan sollen wir praktisch so Schnittstellen festmachen, Knackpunkte raushören und beraten. Aber halt auf eine Art und Weise, ne, wie ich das ja auch einfach immer gerne mache, so Nachfrage, um nochmal festzustellen, was ist die Begründung für diesen Schritt?
Mhm.
Also zu fragen, ne, warum hast du dich denn jetzt für diese Methode entschieden und nicht für eine andere zum Beispiel? Oder ne, warum hier eine Gruppenarbeit reicht nicht oder warum nicht Partnerarbeit? So, ne? Also es ist eher so ein bisschen, ich lote dann so ein bisschen aus, einfach nur, um vielleicht darauf hinzugehen und herauszufinden, okay, das habe ich nämlich in Sport die tolle Erfahrung gemacht, dass ich viel positives Feedback bekam und dann so konstruktive Hinweise, die aber immer in so eine Richtung gehen, warum hast du dich dafür entschieden?
Mhm.
Ne, dann kann man selber auch nochmal so ein bisschen in die Reflexion und das kommt, finde ich, auch schon sehr nah hin in das, was man nämlich später in diesen Entwürfen schreiben muss im Referendariat, diese didaktische Reduktion. Ne, also Entscheidungen treffen und begründen. Begründen.
Auf jeden Fall.
Ich fand das aber super schwer. Wir haben das dann nämlich geübt, da so non-direktiv zu bleiben tatsächlich, weil dann schon so Beispiele kamen, wo ich dachte, uff.
Da würde man eigentlich sagen, halt, stopp.
Ja, oder zumindest, ne, also das würde man ja nie so forsch sagen, aber man hofft dann in dem Moment, ne, jemanden vor sich sitzen zu haben, der, wenn man das anspricht, das auch positiv aufnimmt und nicht jemand, der dann sagt, nee, ich will das jetzt aber machen.
Ja.
Ne, je nachdem muss man seine Kommunikation wählen, aber wir hatten eben auch das Beispiel, dass wir dann jemanden, der so drauf ist, versuchen sollten, non-direktive Anweisungen zu geben. Und es wurde schon harsch diskutiert, dass meine Gruppe den Vorschlag gemacht hat, bei so einer Person, die das verweigern würde, dass wir gesagt haben, wir müssen daran denken, dass wir einen Rahmenlehrplan und ein schulinternes Curriculum haben, was zu erfüllen ist. Und das muss sich auch in deinem Entwurf widerspiegeln. Und deshalb möchte ich diesen Entwurf gerne mit dir vorher besprechen, bevor du den Unterricht machst.
Und
diese Art der Kommunikation wurde schon als sehr direktiv empfunden.
Also
vielleicht auch einfach, weil der Ton nicht so gut getroffen war wie jetzt vielleicht im Vergleich. Aber ich dachte mir so, naja, aber hier steckt ja eine klare Begründung drin. Und ich habe ja auch noch nicht gesagt, dass diese Idee vom Tisch ist, sondern nur, dass ich die Idee hören möchte und dass wir darüber sprechen
und
müssen.
Dass es abgeglichen werden muss mit den Vorgaben.
Aber schon hier gab es Diskussionen tatsächlich. Also wie non-direktiv ist es? Aber da habe ich gesagt, nee. Und das war dann auch, glaube ich, der Punkt, dass man halt wirklich sowohl als Lehrkraft natürlich irgendwie Raum geben muss, denn sie sollen sich entwickeln und das finde ich super wichtig. Und auf der anderen Seite natürlich auch Studierende, angehende Lehrkräfte an die Schulen kommen und sich daran, also wissen müssen einfach, dass irgendwie es ein Pensum in der Schule gibt, die Lehrkräfte natürlich mitten in ihrem Schulalltag sind und ich weiß, dass viele Vorbereitungsseminarleitungen da auch immer wieder darauf hinweisen, aber dass sie einfach das nicht, also dass man das nicht persönlich nimmt. Aber man braucht natürlich eine beratenden Person, die da auch, finde ich, positiv, vernünftig, höflich das formuliert und nicht so reinknallt mit, pass mal auf, du bist meine studierende Kraft, du machst, was ich sage, so, ne, das geht nicht.
Da tendenziell so versuchen ja, glaube ich, auch die Schulen, da auch Leute zu positionieren in diesem Mentoring, die jetzt vielleicht nicht direkt die nächsten Anwärter verschrecken. Also das wäre...
Ja, naja, wobei die, ich sag mal, du musst sie nicht machen, ne, die Qualifikation.
Nee, ich hab
sie gemacht.
Ja. Ich habe die auch nicht gemacht.
Genau, und du bist halt, sage ich mal, jemand, der vom Naturell, finde ich, da gut reinpasst. Aber es gibt ja auch Leute, die werden in diese Position gedrückt, weil sie zum Beispiel in der Schule gerade vielleicht nicht für eine Stunde gebraucht werden.
Ja,
und dann wird von der Schülerin gesagt, du musst jetzt aber betreuen.
Oder
ne?
Gerade also, so Fächerkombinationen vielleicht dann auch entscheidend sind. Ne? Wir wollen jetzt natürlich nicht über andere Fächer lästern, aber Es gibt natürlich seltsame Leute in
Also,
Kurs.
das ist auch völlig unabhängig davon, ne? Deswegen, das war jetzt so fachunspezifische Beratung. Also es ging wirklich erstmal um
Ach
dieses
so,
reine Betreuen von Menschen. Da gibt es auch noch fachspezifische Geschichten, wo man dann darauf achten kann. Aber was ich halt wirklich daraus mitnehmen will, sind halt einfach so diese Art der Kommunikation, die super wichtig ist. Und auch dieses Aufbauen von Beziehungen, dass man das praktisch, also dass man daran denken muss, auf beiden Seiten. Das habe ich nämlich auch gesagt zu meiner Argumentation, warum das nicht so non-direktiv ist, dass auch jemand, der als studierende Person da hinkommt in die Schule, auch ja Vertrauen mir gegenüber aufbauen muss. Also ich muss mich darauf verlassen können, dass die Person den Unterricht vorbereitet, den wir dann besprechen wollen. Ne, dass die Person auch Hinweise annimmt,
Ja.
ne, vielleicht nicht jeden umsetzt, aber zumindestens muss ich ja das Gefühl davon haben, okay, wenn die Person das ausprobiert, dann weiß ich, die kann verkraften, wenn es vielleicht jetzt nicht komplett glatt läuft, ne, weil es ist ja auch so, ich will ja auch schützen
Auf jeden
irgendwie.
Fall, ja.
Aber ich muss ja auch, und das war ein Punkt von einigen Kolleginnen, man muss ja auch die Schüler schützen.
Ja.
Das dürfen wir nicht vergessen, ne? Das klingt ja erstmal böse. Das ist ja jetzt nicht gemeint von wegen, oh mein Gott, die Studierenden kommen. Achtung, Schüler und Entdeckung.
Achtung.
So, oh mein
Die
Gott. Ne, aber
Studierenden
es.
kommen, ist auch gut. Da
Ne,
sind
aber
sie
es geht ja
wieder.
schon darum, dass wir ja gucken müssen, okay, wenn wir wissen in unserer Klasse zum Beispiel, ne, da sind gerade bestimmte Themen schwierig, dann müssen wir da ja darauf
Ja,
hinweisen. So,
total.
ne, und da gibt es ja so Fächer, ich sag mal, Ethik hat immer sehr persönliche Themen, auch Geschichte und Politik haben sehr persönliche Themen.
Ja.
Und da muss man halt gucken, auch Bio kann Themen haben, die auch
Ja.
für jedes Alter auch schwierig sind, ne? Also das denke ich jetzt mal nur so an so bestimmte Sachen, ne? Aber das finde ich.
Und das heißt jetzt quasi ab nächsten September, wenn die Studierenden wiederkommen,
Ja, die
dann
Studierenden
bist du
kommen.
quasi ganz vorne mit dabei und darfst dann, denn du hast ja vorher auch schon betreut, oder? Nee.
Nicht,
Nee, okay, das
tatsächlich noch
heißt,
nicht.
jetzt
Ich
bist du,
betreue mal so nebenbei so,
ja, weil die halt in
wenn
deinem
ich da,
Unterricht dann
wenn,
sind, ne? Ja.
genau.
Okay, und das, und kannst du dich schon mit der Rolle, also du bist jetzt ja fortgebildet, das heißt, du bist jetzt ja
Ich
eigentlich,
bin jetzt,
bist jetzt ready?
ich kann's jetzt,
So.
ja.
Das heißt, weil du jetzt, also im September bist du ja dann 2 Jahre Lehrer, fertiger? Sind wir dann 2 Jahre?
In Vollzeit, genau.
Ja.
Nee, im Januar sind wir dann. Ne, wir sind ja jetzt quasi im zweiten Jahr.
Ah ja, wenigstens
Dann
einer
im
der hier
Januar.
die Zeitrechnung im.
Oh,
Wann haben wir? Ach so, Februar, letztes Jahr. Okay, ja,
oh.
stimmt.
Schön.
Okay, aber nichtsdestotrotz würdest du dann sagen, mit 1,5 Jahren Lehrer sein, bist du dann bereit, jetzt Mentorenarbeit zu machen?
Ich glaube halt, der große Unterschied, und deswegen finde ich, da muss man echt nochmal so einen Cut machen zwischen dem, was du jetzt mit Referendarinnen machen musst und was man mit Praxissemestern machen muss, ist halt echt die Schwerpunktsetzung. Also ich glaube, ich fühle mich für Praxissemester auf jeden Fall bereit her. Aber was ich zum Beispiel, wovor ich immer Respekt habe, ist dann nochmal, wenn es um so Sachen geht wie Kompetenzschwerpunkte richtig setzen, Indikatoren dafür formulieren, also woran erkenne ich, dass dieser Kompetenzschwerpunkt erreicht ist und sowas. Also das ist ja nochmal so referendarspezifisch. Da geht es ja dann wirklich so um das, ich sag mal, dann wirklich das Unterrichten, ne?
Ja.
Weil meine Erwartung an so ein Praxissemestler ist halt wirklich die gleiche, die, finde ich, meine Schulleitung damals auch toll formuliert hat. Wenn die erstmal eine solide, gute Buchstunde schon mit einer Klasse hinkriegen, ist schon mal alles gemacht. Und was sie darüber hinaus kreativ können,
Ja.
ist geil. Ne? Was sie
Voll.
sozusagen sich an Dimensionen von Unterricht vorstellen können, wo sie halt auch für später, weiß ich nicht, Experimentierfreude haben und sowas, das finde ich halt super. Aber meine Grunderwartung wäre erstmal so eine Vorstellung von Zeit für den Unterricht, wie man damit zurechtkommt, worauf man in so einer Klasse achten muss, also was alles so sind Faktoren, die Unterricht bedingen. Und ich glaube, da fühle ich mich schon wohl, wobei ich jetzt wieder sagen will, die Kommunikation, das wird spannend, weil das hängt wirklich immer von der Person ab, die einem gegenüber sitzt. Und das kann ich echt nicht vorhersagen, wie das sein wird.
Ja, aber tendenziell bist du jetzt ja auch jemand, der zugänglich ist und irgendwie auch sehr fair und klar in seiner Kommunikation. Und
Das hoffe ich. Ich hatte aber das
deswegen.
Gefühl, dass klar teilweise auch als sehr direktiv empfunden wird. Deswegen bin ich noch gespannt. Also,
Vielleicht ist es auch
ne,
so eine Lehrkraftsache. Also wir sind ja schon auch viel
vielleicht.
dabei, Leuten irgendwie zu sagen, was sie tun und was sie nicht tun sollen.
Das war nämlich der Punkt, dass wir eigentlich in unserem Job super direktiv sind und deswegen das umso schwerer ist, eigentlich in dem Setting non-direktiv zu
Ja.
werden.
Und gerade auch beim
So, ne, das ist
Sport
der
ist das ja
Punkt.
auch so. Du kommst ja auch aus dem Sport.
Auf jeden Fall.
Und
Runter vom Mattenwagen.
ja, genau. Ist auch meine 6. Stunde.
Wie empfinden Sie das denn? Wie empfindest du das denn, so auf dem Mattenwagen zu sein? Was macht es dann mit dir?
Genau.
So ganz
Ist das
non-direktiv.
jetzt der richtige Ort für dich, oder?
Ja, also das ist schon wieder tatsächlich suggestiv. Das darfst du
Ah,
schon wieder nicht machen.
das war
Da musst du schon wieder sagen, so, was unterscheidet denn den Ort jetzt auf dem Mattenwagen für dich von so einer normalen Bank?
Es
So,
weicher,
ne?
ist auch ganz klar. Viel gemütlicher.
Kann fahren, ist mobil.
Und ist auch höher.
Ja,
gut, vielleicht setzt sich ja die Semesterstudierende oder der Semesterstudierende nicht unbedingt direkt auf den Mattenwagen im Sportunterricht, sondern...
Also wenn, dann bin ich auf jeden Fall hinterher mit einer begründenden Frage stellen.
Wechsel den
Aber naja, auf jeden Fall, was ja für unsere neue Podcast-Staffel ja interessant ist, wir wollten uns ja mehr sozusagen beziehungsweise wir haben uns drei Rubriken genommen, in die wir gerne ein bisschen einstreuen würden,
ja,
die immer so als kleine thematisch passender Happen irgendwie dazu passt. Der heutige für unsere Folge ist der Bildungshappen. Es soll praktisch so ein bisschen da auch drin gehen, immer mal um, was ist eigentlich gerade in der Bildungspolitik los oder wie sieht der Reality-Check zwischen Schule und allem daneben aus. Und für uns ist es natürlich heute super passend, dass wir einen Reality-Check haben, nämlich zwischen was erwartet Uni, was ist eigentlich in der Schule los und wie sieht es mit diesem Mentoring von Praxissemestern oder ReferendarInnen aus.
Ja, welche drei Tipps würdest du denn jetzt Leuten geben, die entweder kurz vorm Praxissemester stehen oder im Referendariat sind?
Nummer eins, und den gebe ich einfach mal aus dem Kollegium weiter, weil ich den selber auch ein bisschen irritierend finde, Fragen stellen. Einfach Fragen stellen. Wir haben richtig viele Studierende, auch im vorherigen, im Bachelor, diesem berufsfelderschließenden Praktikum, die sich in den Unterricht zwar setzen, und vielleicht auch trauen sich rum, so rumzubewegen, mal zu gucken, aber nach dem Unterricht eigentlich nur ihre Unterschriften für ihre Anwesenheit abholen und gar keine Rückfragen haben. Mhm. Und es lässt so ein komisches Gefühl von beobachtet sein und von Desinteresse offen. Und das ist ja eine Unterstellung, die ja erstmal gar nicht bewiesen sein kann, wenn wir nicht miteinander reden. So, ne?
Ja.
Und ich habe durch die Fragen, die ich damals gestellt habe, einfach super viel gelernt. Ne? Auch so im Hinblick darauf, okay, was hat sich die Lehrkraft dabei gedacht? Worauf hat die geachtet? Worauf könnte ich noch achten? Was ist mir aufgefallen? Ja.
Voll. Also, und zum Thema Fragen stellen vielleicht auch anschließend. Man muss aber auch nicht alles wissen am Anfang. Oder man kann nicht alles können. Das finde ich auch irgendwie wichtig, weil ich hatte das Gefühl, sowohl bei Studierenden als auch bei Refis, die sich dann in ihren ersten Wochen schon total kirre gemacht haben oder nach den ersten Unterrichtsbesuchen,
ja,
wenn was nicht so gelaufen ist, wie es vielleicht laufen würde, wenn man 10 Jahre Berufserfahrung hat. Also das ist irgendwie ein Lernprozess und den sollte man auch nutzen, indem man zum Beispiel Fragen stellt, aber indem man auch mit sich selber nicht ganz so streng ist.
Was wäre denn dein Tipp für den zweiten Tipp?
Das war mein zweiter Tipp. Das, also im Sinne von... dass man nicht alles, genau, dass man halt sich auch Zeit geben muss.
Mein Tipp wäre ansonsten noch, auch fürs Referendariat ist, sensibel mit dem Kritikbegriff umgehen. So, es ist halt einfach, finde ich, immer dieses Problem, ne, Lehrkräfte und Kritik, ist ja auch nochmal ein extra Komplex, weil man ja oft wirklich allein in diesem Unterrichtssetting ist, ne, und ich finde, ich bin immer gut damit gefahren, geduldig zu sein im Unterricht und wenn man auch, sage ich mal, eine Weile hospitiert und auch ein bisschen Vertrauen aufgebaut hat oder beziehungsweise ein bisschen eine Beziehungsebene aufgebaut hat, dann ergibt sich irgendwann der Raum, auch detaillierter über Unterricht und sowas zu sprechen und auch mit der Lehrkraft zu sprechen. Und auf mich kam dann auch tatsächlich so die ein oder andere Lehrkraft zu und hat mich mal direkt danach gefragt, wie ich es gerade empfinde oder, und das war jetzt gar nicht so von wegen, na, kannst du es besser? Sondern es war wirklich einfach so eine Offenheit, mal so ein Feedback zu bekommen, weil man halt das selten hat im Unterricht. Wir kriegen ja einfach kein Feedback, wenn wir keine kooperative Lehrkraft mit im Raum haben.
Naja, von den SchülerInnen, ne? Kriegt man ja schon.
Da kriegt man immer Feedback, aber ich meine jetzt eher so fachqualifiziertes Feedback.
Hä? Wieso?
Ne? Und also, ganz wichtiger Punkt, verstehe ich nicht. Ja, das sind ja alles Unterrichtsexperten.
Also ich habe heute keinen Bock auf Deutsch. Alles klar, dann.
Danke, hast du das Arbeitsblatt schon gesehen? Ja. Jetzt erst recht. Ja. Nee, aber das wäre tatsächlich noch so ein Tipp, den ich wichtig finde, einfach so für sich mitzunehmen, dass man auf jeden Fall ins Gespräch über Unterricht kommen sollte, aber geduldig sein sollte. Da gibt es irgendwann einen Zeitpunkt, an dem es passt.
Auf jeden Fall. Und was mir noch eingefallen ist, es ist so ein bisschen rührt daher aus unserer Ref-Zeit. Ich fand, wir waren ja, glaube ich, 3 Hauptseminarsgruppen gleichzeitig, die parallel gestartet haben. Und ich hatte das Gefühl, dass es so viele herrschende Meinungen gegeben hat über entweder über die AusbilderInnen, also jetzt Fachseminarsleitungen, Hauptseminarsleitungen oder über Schulen, über andere Lehrkräfte und so ein ganz, ganz großes Gerede die ganze Zeit stattgefunden hat. Also
Das
das
stimmt.
Fachseminar ist total gut, das ist total schlecht, der ist verrückt, die ist, was weiß ich. Also
Das
so.
klingt so geil.
Und
Big Brother Schule
also
Life.
irgendwie ein bisschen wie so Trash-TV.
Ja.
Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich zum einen über die meisten Dinge erstmal sein eigenes Bild macht, also auch über die Schulen, ne? Manche werden ja zugeordnet und haben dann eine Schule, die vielleicht keinen so guten Ruf hat oder die irgendwie ein schwierigeres Klientel besitzt, sei es jetzt, weil es besonders leistungsschwaches oder besonders leistungsstarkes, was ja auch manchmal schwierig sein kann.
Das
Also, ne,
stimmt.
also und irgendwie, dass man die Dinge einfach erstmal selber ausprobieren muss und da vielleicht auch ein bisschen auf sich selbst hört oder auf auf sein eigenes Bauchgefühl auch in vielen Dingen erstmal hört. Also sowohl bei der Bewertung der ganzen Situation als auch der Entscheidungen, die man so trifft. Aber trotzdem nicht beratungsresistent sein. Das ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig.
Das finde ich aber ein super abschließender Tipp für unseren heutigen Reality-Check. Finde ich sehr gut. Damit ist der erste Bildungshappen gegeben.
Super, wir haben eine
Vielleicht
Rubrik.
können wir das damit auch. Wir haben eine Rubrik. Yes. Wir können auf jeden Fall, finde ich, auch damit den Abschluss machen, weil das war jetzt natürlich Tipps, die vor allen Dingen an Studierende gehen sollte, die halt neu in die Schule kommen oder Referendarinnen, die halt in, sag ich mal, den Beruf starten. Aber letzten Endes gilt es natürlich auch genauso für Lehrkräfte. So, ne?
Total.
Also man muss wirklich in diesen Austausch gehen miteinander, über gemeinsame Erwartungen sprechen, über vielleicht auch, sag ich mal, Ziele sprechen. Das war auch so ein Teil dieses Mentorings, was wir jetzt hatten. Das sind meine Erwartungen von der Schulseite aus, das sind meine Erwartungen von der Uni-Seite aus und da einfach wirklich Transparenz schaffen und gucken, was man leisten kann. Und ich finde, das ist, wie gesagt, wie es immer ist. Kommunikation kann in beide Richtungen laufen, also es kann sehr gut laufen, es kann aber auch geradenlos nach hinten gehen. Und ich bin immer ein ganz großer Freund davon, einfach wenn man wirklich frühzeitig sowas klärt und alles andere dann übers Laufen und Probieren rauskriegt. Ne? Aber ich würde sich zeigen nächstes Jahr, wenn ich jemanden mal kriegen sollte, das scheint
Genau.
ja, ist ja auch nicht jedes Jahr der Fall, ob das
Das war
funktioniert.
der Appell an alle zukünftigen Studierenden von dir.
Yes. Kommt zu Team Dominik.
Ja, würde ich auch empfehlen.
Alright. Also in diesem Sinne, das war unsere erste Folge für die neue Staffel. Das war mir ein großes Fest. Ich freue mich auf die kommenden Folgen, auch wieder mit Gästen. Und dann können wir uns jetzt verabschieden. Da wir jetzt ein neues Duo sind, könnten wir uns einfach echt mal für die kommenden Folgen eine neue Abschiedstradition überlegen. Ich glaube, die Zeit für trashige Abschiede ist jetzt einfach mal vorbei.
Alles klar, ich weiß gar nicht, wie die trashigen Abschiede aussahen, aber
Bis Denver.
ach so,
Tschüssikowski.
nee, ja,
Nee, nee, also da sehe ich mich
das
jetzt
sehe ich
gar
nicht.
nicht. So, da bin ich auch ganz direktiv. Also würde ich sagen, nee.
Genau, da, dass ich dann die Lehrerin raushängt. Nein.
Nein, ich verzichte freundlich. Dankeschön.
Wir sehen
So.
uns. Bis bald.
Tschüssi.
Tschüss.